Groß und mächtig, so wie du selber. Und wer kann dein Wort fassen? Und ich bitte dich, schenk du deiner Gnade, der du Lust hast an Gnade, schenk, dass dieses Wort, das Schwache, das ich reden darf, dass es wirklich von deinem Wort durchdrängt ist, dass du der bist, der redet, dass wir die Botschaft, die du mitteilen möchtest, dass wir sie vernehmen dürfen, dass wir hören dürfen. Dir zuhören dürfen, weil im Hören auf dich und im Glauben daran haben wir ewiges Leben. Bitte erbarme dich über mich, über die viel Schwachheit, die da ist, über die Mangelhaftigkeit und hilf du bitte, dass es gehört werden darf und dass es verstanden werden darf, dass es zum Leben wird, dass der Herr Jesus Christus gesehen wird, dass er groß in unserem Herzen wird. Amen. Wir wollen heute einen weiteren kleinen Propheten anschauen, gemeinsam untersuchen, und zwar ist das der Prophet Micha. Ich dachte aber, dass ich im zweiten Petrusbrief einsteige, und zwar in den Versen, die wir die letzten Wochen hatten. Nicht um das zu doppeln oder so, sondern um zu zeigen, ein Beispiel dafür zu geben, wie diese Worte aus dem Petrusbrief, wie sie Bedeutung finden, wie sie Anwendung finden, wie wir die Lampe, den Morgenstern, wie wir ihn finden und was es bedeutet für unser Schriftstudium, weil genau das wollen wir dann anhand von Micha umsetzen. Also den zweiten Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 19 bis 21. Ihr kennt diese Verse mittlerweile gut. Ich möchte nur noch mal ein paar Sachen davon hervorheben. Und so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr tut gut darauf zu achten, als auf eine Lampe, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in euren Herzen aufgeht, indem ihr dies zuerst wisst, dass keine Weissagung der Schrift aus eigener Deutung geschieht, denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Dieser Vers 20 ist genau das Gleiche, wie Micha in sein Buch einsteigt. Von Gott her reden Menschen, Micha in diesem Fall, getrieben vom Heiligen Geist. Das ist, was wir uns anschauen wollen. Wir wollen darauf achten, bis Jesus Christus in unserem Herzen aufgeht und er groß wird. Genau mit diesem Anlauf wollen wir in das Buch Micha hineingehen und in Vers 1, Micha 1, Vers 1, genau diese Wahrheit nochmal wiedererkennen. Ich lese Micha 1, Vers 1. Das Wort des Herrn, das zu Micha aus Moreshet geschah, in den Tagen Jotams, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, dass er über Samaria und Jerusalem schaute. Was haben wir hier? Wir haben das Wort des Herrn. Es ist, wie Petrus erklärt, zuerst Gott, der redet. In Petrus heißt es dann, von Gott her haben die Menschen geredet. Das ist zuerst Gott. Und Gott ist in seinem Wesen ewig, unendlich und so ist auch sein Wort ewig und unendlich und reicht weit, weit hinaus über die Zeit von Micha, reicht bis in die heutige Zeit. Und zugleich aber lesen wir hier auch, dass Micha geschaut hat und dass Micha verkündigt hat. So ist dieses ewige, unendliche Wort kundgetan durch Micha, einen Menschen, der in Moreshet aufgewachsen ist, eine nicht so bedeutsame Stadt. Und er hat gesprochen, er hat in einer Zeit gesprochen, ungefähr 2800 Jahre, 2700 Jahre her. Und er hat es in seinen Worten getan, dieses unendliche, ewige Wort heruntergebrochen in das Wort von Micha, dem Propheten. Und er hat es in einer Gesellschaft getan von Menschen, die ein begrenztes Verständnis hatten. In einer Kultur, die damals war, unter einer Königherrschaft von verschiedenen Königen, da hat er hineingesprochen und hat so die Botschaft Gottes kundgetan. So haben wir beides, begrenztes Menschenwort, das in menschlicher Sprache ist, aber viel, viel wichtiger, wir haben Gottes ewiges Wort, das damals gegangen ist an die Menschen, die dort gelebt haben und es heute an uns ergeht, weil Gott spricht nach 2. Timotheus 3, Vers 17, zu seinen Menschen, zu seinem Volk, egal in welcher Zeit. Das ist, was Petrus sagt, das ist, was Micha genauso sagt. Und so wollen wir diesen Brief, dieses Buch von Micha anschauen, 7 Kapitel, und wollen es im Überblick zusammenfassen und im Groben die Botschaft von Micha, von Gott durch Micha, uns heute anschauen und kennenlernen. Wie gliedern wir das Buch? Da gibt es einen Vorteil für all die, die zu Hause an YouTube sitzen, auch herzlich willkommen an euch. Ich habe heute Mittag meine Gliederung in den Infotext reingestellt, das heißt, ihr könnt den Infotext aufklappen und habt diese ganze Gliederung schon. Das klappt hier nicht, es sei denn, ihr zieht euer Handy raus, dann könnt ihr da mitschauen. Für alle anderen gehen wir es natürlich gemeinsam durch und wir gliedern das Buch Micha anhand von der Gliederung, die Micha vorgibt. Und zwar gibt er immer wieder den Aufruf zu hören. Wenn wir 1 Vers 2 das erste Wort anschauen, da steht hört. Genau, ich mache mal den Ton aus. Da sehen wir das Wort hört und dann finden wir es in Kapitel 3 Vers 1 wieder. Und ich sprach, hört doch. Und dann das gleiche nochmal in Kapitel 6 Vers 1, hört doch. Und da ist wichtig zu sehen, es ist kein mahnendes Wort, kein Wort, das Gott sagt, ihr habt jetzt zu hören, weil ich rede, sondern dieses Wort doch könnte man auch übersetzen mit bitte, hört bitte. Es ist Gottes liebevolle Ansprache an sein Volk, hört bitte zu, weil was ich zu sagen habe, das ist euer Leben. Was ich zu sagen habe, das führt euch zum ewigen Leben. Und so haben wir 3 Teile im Micha-Buch. Den ersten überschreiben wir mit Gottes Kommen, hört, weil Gott kommt. Den zweiten Abschnitt überschreiben wir mit hört, weil Gott berichtet über die Herrschaft in seinem Volk. Und der dritte Abschnitt ist hört, weil Gott wird einen Rechtsstreit mit seinem Volk führen. Weiter, wir werden es nachher, wenn wir durchgehen, beobachten, dass diese Abschnitte sich steigern. Im ersten Abschnitt finden wir einmal den Aufruf zum Hören. Im zweiten Abschnitt finden wir ihn zweimal, Kapitel 3, 1 und 9, also Vers 9. Und im dritten Abschnitt finden wir ihn dreimal, hört, hört, hört. Und so finden wir diese Steigerung im Text und dieses Fortschreiten eben durch dieses ganze Prophetenwort hindurch. Und wir wollen es jetzt Abschnitt für Abschnitt durchgehen. Manche Passagen, wir müssen sie überspringen, weil wir nur 60 Minuten haben. Andere Passagen werden wir genauer anschauen. Manche Passagen werden euch bekannt vorkommen. Wir werden an Weihnachten denken müssen. Wenn ihr nachher dort sind, werdet ihr wissen, was ich meine. Aber lasst uns so durchgehen durch diesen Abschnitt. Also der erste Abschnitt ist überschrieben mit Höre auf die Auswirkungen von Gottes Kommen. Höre auf die Auswirkungen von Gottes Kommen, die ersten 2 Kapitel. Und ich möchte die ersten 4 Verse lesen. Hört, ihr Völker, merke auf, Erde und alles, was sie erfüllt, und der Herr, Herr, sei zum Zeugen gegen euch, der Herr aus seinem heiligen Palast. Denn siehe, der Herr geht aus von seiner Stätte, er steigt herab und schreitet auf die Höhen der Erde, und die Berge zerschmelzen unter ihm, und die Täler spalten sich, wie Wachs vor dem Feuer, wie Wasser ausgegossen wird, am Akham. Es sind sehr massive Worte. Sie erinnern sofort an den Sinai, als Gott kommt und der ganze Sinai-Berg bebt und er die 10 Gebote gibt. Gott verlässt seinen Tempel, seinen himmlischen Tempel und kommt auf diese Erde und die Erde zerbebt und vergeht. Weiter müssen wir auch denken an Zacharia 14, wo Jesus Christus seinen Fuß auf die Erde setzen wird, auf den Ölberg setzen wird, und der Ölberg sich spaltet, wenn Jesus wiederkommt. Das ist die Macht Gottes, wenn er auf diese Erde kommt. Hier wird beschrieben in Vers 4, die Berge zerschmelzen wie Wachs. Wer schon mal mit Wachs gespielt hat, vielleicht eine Kerze, ein Feuerzeug reingehoben, der kennt dieses Bild. Wachs zerschmilzt, vielleicht hat man sogar in der Hand oder aus irgendeinem blöden Grund mal ein Stück Wachs in die Hosentasche gesteckt, das ist eine Sauerei, weil es einfach zerfließt, schon bei Körperwärme. Wie viel gewaltiger, wenn eine Flamme rangehoben wird, ein Streichholz. Und wie viel, viel gewaltiger noch, wenn der lebendige Gott seinen Fuß auf diese Erde setzt. Und dann zerfließen nicht Kerzen, also die dann auch, aber es zerfließen die Berge. Ein Berg wie der Mount Everest oder wie die Zugspitze in Deutschland, Der Nathan hat, schon ein paar Mal habe ich von ihm die Geschichte gehört, er ist morgens hier losgefahren zur Zugspitze runter, wollte hoch und wieder runter und wieder heimfahren, hat es mit ein, zwei Freunden gemacht und hat immer wieder gesagt, er kam nicht hoch, irgendwann mussten sie rumdrehen, weil einfach genug war. Und die Zugspitze in Deutschland hat nicht mal 3000 Meter. Der Mount Everest, der höchste Berg der Welt, ist knapp dreimal so hoch. Wie viel gewaltiger ist dieser Berg? Und schon an diesem Mount Everest scheitern Menschen. An der Zugspitze scheitern Menschen, an dem Mount Everest erst recht. Da sterben Menschen, wenn sie hoch wollen. Was für eine Macht hat Gott, der kommt? Ich habe heute in der Vorbereitung mir Videos angeguckt zu diesem Vulkanausbruch auf La Palma. Und auf Island ist ja auch ein Vulkan. Das sind die zwei bekannten Vulkane, die dieses Jahr ausgebrochen sind. In La Palma werden einfach Städte und Häuser überschwemmt. Hier heißt es dann von Wasser, die in den Abgang hinabgeschüttet werden. Und so wird einfach Städte überschwemmt. Straßen werden vernichtet. Existenzen gehen zugrunde. Dieser Nachrichtenclip, den ich angeschaut hatte, werden berichtet von Menschen, die ihr ganzes Leben lang Häuser aufgerichtet haben, um dort zu leben. Industrie. Und es ist alles weg. Und ein Thema, was dort nicht war in diesem Nachrichtenclip, es hat keiner darum gesprochen, das wieder auszugraben oder einen Schutz dafür aufzurichten. Ich weiß nicht, was müsste man hinbauen? Eine Steinmauer? Das würde dem Lava ziemlich wenig interessieren, oder? Wie dick müssten die Stahlbetonwände sein, die das aufhalten sollten? Ist unmöglich. Und das ist ein Lava, ein Vulkan, der ausbricht. Wie viel gewaltiger, wenn Jesus Christus seine Füße auf diese Erde setzt. Wie viel gewaltiger. Und dieser Gott kommt. Und das berichtet uns Micha und das verkündigt uns Micha. Dieser Gott kommt durch die Geschichte immer wieder. Bei Micha war es zunächst einmal das Gericht, das durch Assur, Assyrien und dann durch Babel gekommen ist. Davon berichtet er gleich in den nächsten Versen. Aber er kommt immer und immer wieder und er wird, wie angedeutet, am Schluss durch Jesus Christus kommen. Dieser Gott kommt, warum? Vers 5. Wegen des Verbrechens Jakobs geschieht das alles. Wegen der Sünden des Hauses Israels. Von wem geht das Verbrechen Jakobs aus? Ist es nicht Samaria? Und vor wem die Höhen Judas? Ist es nicht Jerusalem? Gott sagt, ich komme wegen der Sünde von meinem Volk. Ich komme, und dann berichtet er in den nächsten Versen, ich komme und ziehe durch Samarien durch, durch das Nordreich und vernichte es und zerstöre es. Und dann heißt es weiter in Vers 8 und 9, und ich komme sogar bis in das Südreich, bis zu Jerusalem. Und da macht der Text einen Unterschied. Er sagt, Samaria werde ich zerstören, da ist von Trümmerstätten die Rede, aber im Südreich, in Jerusalem, da wird keine Zerstörung sein, zuerst mal nicht, sondern da ist von Trauer die Rede. Schaut mal in Vers 8 und Vers 9. Darum will ich klagen und heulen und barfuß und nackt gehen, Zeichen für Trauer, und ich will Wehklage halten wie Schakale und Trauer wie Strauße, denn unheilbar sind ihre Schläge. Ja, es kommt bis Juda, es reicht bis an das Tor meines Volkes, bis nach Jerusalem. Und dann listet er hier verschiedene Städte auf, vielleicht kann man jetzt das Bild einblenden, er listet verschiedene Städte auf, verschiedene Städte, wo immer sagt, da ist diese Trauer, da ist diese Trauer. Ich habe uns diese Städte mal blau markiert, zur Orientierung, das Tote Meer. Jerusalem ist mit Kugelschreiber eingekringelt. Und das Grüne, das ist der Ort, wo Micha herkommt. Also er nimmt diese Städte, die Leute, die ihn damals gehört haben, gut gekannt haben. Das sind nicht alle, manche kann man heute nicht mehr finden. Und es gibt uns die ewige Botschaft, die Gott vermitteln möchte. Er sagt, schau im Nordreich Verwüstung. Und im Südreich Trauer. Warum? Nicht, weil ihr nicht gesündigt habt, nein, sondern weil ihr das Gericht seht und ihr wisst, wenn ihr nicht Buße tut, dann wird das gleiche Gericht auch an euch kommen. Das ist diese Passage, die Jesus aufgreift in Lukas 13, wo ihm berichtet, sagt, Pilatus hat das Blut von Juden mit Schweineblut vermischt. Und das ist Jesu Antwort. Jesus sagt nicht, boah, was sind das für Sünder gewesen, die so eine Schmach tragen müssen, sondern Jesus sagt, wenn ihr nicht Buße tut, dann wird das gleiche Gericht in euch kommen. Und das ist die Botschaft, die Gott durch Micha vermitteln möchte. Wenn ihr Gericht in dieser Welt seht, dann wisst, es gibt genug Grund in euch, euch auch zu richten. Dann tut Buße und hört, hört, nicht in hört mir zu, sondern hört und kehrt um. Das ist euer Leben. Ich möchte den Rest vom ersten Abschnitt ein bisschen schneller durchgehen. Es kommt jetzt hier eine Anklage an die politische Führerschaft in Israel und er sagt, ihr nehmt den Leuten das Land weg, in Kapitel 2, die ersten 5 Verse. Ihr nehmt den Leuten das Land weg, ich werde euch euer Land wegnehmen. Und dann in den nächsten Versen, Vers 6 bis 11, sagen die Propheten, hey, so eine harte Botschaft, Micha, das kannst du nicht, komm, ich lese Vers 7, darfst du doch nicht predigen. Darf etwas so, also Micha 2, Vers 7, darf man so etwas in Juda sagen? Ist der Herr etwa ungeduldig? Oder sind da seine Taten? Sind seine Worte nicht gütig gegen sein Volk, das rechtschaffen lebt? Micha sagt, ja, ja, klar, aber guckt mal euch an, ihr seid nicht rechtschaffen. Vers 8, aber längst schon lehnt sich mein Volk als Feind auf und so weiter, dann werden Sünden angeprangert. Micha sagt, ihr seid ein Sündenpack. Gott hat keinen Grund, mit euch freundlich zu reden. Und diese Botschaft darf verkündigt werden. Und übrigens, die Botschaft an euch, falsche Propheten, ist, ich werde euch aus diesem Land ausrotten. Das ist nicht die eigentliche Ruhe, wie ihr denkt, sondern es gibt eine andere Ruhe. Und dann kommt Micha, wie an jedem Ende von dem Abschnitt, kommt er zu einer Heilsperspektive. Hier sind es 2 Verse, nachher werden es 1,5 Kapitel sein, nee, 2 Kapitel sogar. Er bringt eine Heilsperspektive und sagt in Vers 12 und 13, dass einer kommen wird, der wird sein Volk sammeln. Er wird sie weiden, er wird den Rest Jakobs, den Rest Israels sammeln und er wird selber ihr König sein. Er wird sie wie eine Schafherde durch ein Tor hinausführen, Johannes 10, und er selber wird der Herr sein. Ein Aspekt, den wir hier lernen, ihr könnt diesen Text lesen, weil ihr ihn zu Hause selber verstehen würdet, deswegen brauche ich ihn jetzt hier nicht lesen. Und das ist von Jesus Christus spricht, das ist nicht schwierig. Und wenn man Johannes 10 daneben legt, wird es noch einfacher. Ein Aspekt, der hier betont wird, der Hirte, der kommt, der ist Gott. Und das ist Micha ganz, ganz wichtig. An mehreren Stellen wird betont, der Retter, der König ist Gott persönlich. Es ist Jahwe persönlich. Und das ist wichtig zu wissen. Wenn Micha so Wert drauf legt, mindestens an 3 Stellen in seinem Buch, betont er das, dass der König selber Gott ist. Dann ist das wichtig, daran festzuhalten. Was es genauer bedeutet, werden wir im nächsten Abschnitt schauen. Der zweite Abschnitt, Kapitel 3 und bis 5, ist überschrieben mit Höre, höre Gottes Botschaft über die Herrscher des Volkes. Und wieder beginnt Micha damit und sagt, wir schauen uns die menschlichen Herrscher an und es gibt eine Sündenanklage. Weil wenn Menschen über mein Volk herrschen, dann kann das nichts anderes sein, wie Sünden über Sünden. Schaut mal in Vers 3, in Kapitel 3, Vers 1. Und ich sprach doch, hört doch, ihr Häupter Jakobs, ihr Anführer des Hauses Israel, ist es nicht an euch, das Recht zu kennen, die ihr das Gute hasst und das Böse liebt, die ihr ihnen die Haut abzieht und das Fleisch von ihren Gebeinen und so weiter. Dann wird danach besprochen, dass die Gebeine zerbrechen. Es geht darum, dass die Herrschaft, die Herrscher im Volk beuten die Schwachen aus und vernichten sie und verderben sie. Und weiter, das ist typisch für Micha, er klagt erst die politischen Herrscher an und dann die geistlichen Herrscher, die Propheten. Vers 5, so spricht der Herr über die Propheten, die mein Volk irreführen. Wenn sie etwas zu beißen haben, rufen sie Frieden. Wer ihnen aber nicht ins Maul gibt, denen heiligen sie einen Krieg und so weiter. Also versorgst du den Propheten, geht es ihm gut, Lebst du ein Wohlstandsevangelium, dass es dem Prediger gut geht? Dann gibt es Frieden. Das könnt ihr machen, wenn ihr mir einen Mercedes-Benz und S-Klasse und so hinstellt, dann predige ich euch schön. Nein, mache ich nicht. Natürlich nicht. Aber das ist, was damals getan wurde. Die haben den Propheten es gut gehen lassen, haben sie natürlich gerne gute Botschaft gebracht. Aber er sagt, Gott sagt, es führt das Volk irre. Weil es gibt nicht nur gute Botschaft, sondern es gibt auch Anklage, es gibt auch Sünde. Und die muss angeprangert werden. Schaut mal Vers 9 bis 12, der Rest vom Kapitel, wo jetzt Micha und Gott durch Micha die Botschaft zusammenfasst. Wie sind die Häupter von seinem Volk? Hört dies, hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakobs, ihr Anführer des Hauses Israel, die er das Recht verabscheut und alles gerade krümmt, die Zion mit Blut bauen und Jerusalem mit Unrecht. Seine Häupter richten für Bestechung, seine Priester lehren für Lohn, seine Propheten wahrsagen für Geld. Und dann stützen sie sich auf den Herrn und sagen, ist der Herr etwa nicht in unserer Mitte? Kein Unglück wird über uns kommen. Darum wird euretwegen Zion als Acker gepflügt werden und Jerusalem wird zum Trümmerhaufen und der Berg des Hauses zu Waldeshöhe werden. Das ist die Botschaft. Gott sagt, ihr Sünder, die ihr mein Volk leitet, das wird zur Vernichtung führen. Was Micha jetzt hier tut in Kapitel 4, er nimmt die Situation der menschlichen sündigen Herrscher und baut sie um auf die messianische Herrschaft. Und da möchte ich einige Parallelen, wo Micha gleiche Worte verwendet oder ähnliche Gedanken, zeigen, wie der Kontrast ist, wenn Menschen das Volk Gottes leiten oder wenn es Gott tut, wenn es Jesus Christus tut. Schaut mal, er spricht hier in Vers 9 von den Häuptern. Hört doch dies, ihr Häupter. In Kapitel 4 heißt es dann, und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge und erhaben sein über die Hügel und die Völker werden zu ihm strömen und so weiter. Er sagt, ihr seid menschliche Häupter, wisst ihr was, ich erzähle euch, ich prophezeie euch von einem viel, viel gewaltigeren Haupt. Dieser Haupt wird als Berg beschrieben, der die ganze Erde umspannt. Das schafft nicht mal der Mount Everest. Ein Berg, der die ganze Erde umspannt. Ihr seid begrenzte, schwache, elende Gesünder, die ihr sterben müsst. Aber dieser Messias wird von einem Berg herrschen, wird ein Haupt beherrschen, das viel, viel gewaltiger ist. Das Thema Recht. In Vers 9, also in Kapitel 3 wieder, heißt es, hört doch dies, ihr Häupter des Hauses Jakobs, ihr Anführer Israels, die ihr das Recht verabscheut. In Kapitel 4 heißt es dann in Vers 3, und er wird richten zwischen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Auf der einen Seite haben wir die Sünder, böse Recht sprechen. Auf der anderen Seite haben wir Jesus Christus, der ein weltweit Recht spricht für viele Nationen und mächtig. Und Jesus Christus ist Gott und Gott wird immer Recht sprechen. Recht sprechen. Das nächste haben wir die Lehre. Wir haben uns angeschaut in Kapitel 3 oder haben es gelesen. Die Priester lehren für Lohn. Sie lehren, wie es den Leuten passt. Aber nicht so dem Messias in Kapitel 4. Vers 2. Und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinauf zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. Die Völker kommen freiwillig, so heißt es hier in diesem Text, zum Jesus Christus und er wird sie belehren. Nicht aufgrund von irgendwas, sondern aufgrund von seinen Werken, aufgrund von seinen Wegen wird er viel besser belehren. In Kapitel 3, wieder bei den Menschen, sehen wir, sie bauen Jerusalem, nein, Kapitel 3, Vers 10, sie bauen Zion mit Blut. Dafür gibt es keine Entsprechung, Kapitel 4. Aber wir finden in der Schrift eine, oder? Und das ist kein Gegensatz, sondern das ist eine Parallele. Wie hat Jesus Christus Zion gebaut? Auf Blut, oder? Aber nicht auf Blut von anderen Menschen, sondern auf sein eigenes Blut. Sein Blut, das er auf Golgatha vergossen hat, ist die Grundlage für den Bau von Zion, wie es hier berichtet wird. das ist eine Parallele und doch trotzdem so ein krasser Gegensatz zu damals. Die menschlichen Herrscher berufen sich auf die Gegenwart Gottes. Sie sagen, Gott ist in unserer Mitte, uns kann nichts passieren. Und dann ist das die Folge davon, ihr werdet zerstört werden, weil Gott sagt, und ich verlasse euch, das können wir in Hesekiel nachlesen. Wie ist es aber bei Zion, bei dem messianischen, in der messianischen Herrschaft? Dort lesen wir in Vers 7, in Kapitel 4, Vers 7, und ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da wird der Herr König sein und auf dem Berg Zion von da an bis in Ewigkeit. Der Herr wird dort sein. Er wird wahrhaftig in der Gegenwart Gottes, in der Gegenwart der Menschen sein. Und er wird dort sein bis in alle Ewigkeit. Und damit ist auch klar, da wird keine Trümmer geben. Wenn Gott dort ewig wohnen wird, dann wird das himmlische Zion niemals vernichtet werden. Was ist die Botschaft von Micha? Die Botschaft von Micha ist, menschliche Herrschaft über sein Volk ist zum Verderben und zum Verdammnis bestimmt. Die göttliche, messianische Herrschaft aber ist zum Heil und zur Gerechtigkeit und zur Herrlichkeit bestimmt. Das ist das, was da rauskommt. Wenn Menschen das Volk Gottes regieren, dann kommt dabei Verderben raus, dann kommt dabei Gericht raus. Und das war nicht bei Israel damals. Wenn wir an die Ablasshandel denken, das hat Menschen ihren letzten Cent gekostet. Und damit hat die Kirche sich in Rom einen großen Palast gebaut. Der wird vernichtet werden. Das ist das Gleiche. Die evangelische Landeskirche in Baden-Württemberg, in Württemberg hat sich vor wenigen Jahren einen Hauptsitz für 50 Millionen hinstellen lassen. Nicht schlecht, oder? Doch das wird vergehen. Diesen Text in Kapitel 4, den wollen wir genauer anschauen, weil es vielleicht ein bekannter Text ist und weil es uns die Herrschaft von Jesus Christus weiter beschreibt. Das ist eine große Bildsprache, die vielleicht nicht so ganz einfach wie manche andere Texte zu verstehen ist. Deswegen habe ich mir diesen rausgesucht. An diesem Text werden wir ein bisschen länger stehen bleiben und ihn genauer anschauen. Manche andere Texte, wie den vorher mit Johannes 10, den könnt ihr zu Hause lesen, weil wir da gute und einfache Auslegung im Neuen Testament finden. Ich lese Micha 4, die Verse 1 bis 4. Diesen Text, ich habe gesagt, ihr kennt ihn. Vermutlich, wenn ihr diesen Text kennt, kennt ihr ihn aus Jesaja. Jesaja 2, Vers 2 bis 5. Da findet ihr fast den gleichen Text. Der ist zu 95% deckungsgleich. Vielleicht sind es 5 Wörter, die unterschiedlich sind, aber sonst fast gleich. Deswegen verwundert euch nicht, wenn ihr denkt, der Text steht doch eigentlich in Jesaja, dann habt ihr recht. Und am Ende der Tage wird es geschehen, da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen als Haupt der Berge. Und erhaben wird er sein über die Hügel. Und die Völker werden zu ihm strömen. Und viele Nationen werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er uns aufgrund seiner Wege belehrt. Und wir wollen auf seinen Pfaden gehen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Und er wird richten zwischen vielen Völkern und Recht sprechen für mächtige Nationen bis in die Ferne. Dann werden sie die Schwerter zu Pflugscharen umschmieden und die Speere zu Winzermessern. Nicht mehr werden Nationen gegen Nation das Schwert erheben und sie werden das Kriegsführen nicht mehr lernen und sie werden sitzen, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum. Und niemand wird sie aufschrecken, denn der Mund des Herrn der Herrscher hat geredet. Dieser Text, wir wollen verschiedene Aspekte anschauen. Auch für eine detaillierte Auslegung haben wir keine Zeit, aber verschiedene Aspekte können wir uns anschauen. Und zunächst müssen wir uns die Frage stellen, von welcher Zeit spricht dieser Text? Es heißt hier am Anfang vom Ende der Tage. Was ist Ende der Tage? Was bedeutet das? Wenn wir diese Formulierung mal durch die Schrift durchgeht und schaut, wo kommt diese Formulierung nochmal, dann finden wir den exakten Wortlaut nur im Neuen Testament, nur an einer einzigen Stelle. In 2. Petrus Kapitel 3, Vers 3. Und das ist eine Textstelle, die von der Jetztzeit spricht. Die spricht von Verführern und so weiter. Schauen wir uns an anderer Stelle an. aber sie spricht von der Zeit seit Petrus bis zur Wiederkunft. Das sind die Ende der Tage. Das heißt, Petrus erklärt uns dieser Text, unter anderem dieser Text spricht von der Zeit seit Himmelfahrt Christi. Ungefähr so kann man sagen, also seit Auferstehung. Das heißt, er spricht nicht, ein kurzer Nebensatz, er spricht nicht von einem irdischen tausendjährigen Reich, das in der Zukunft kommt. Passt soweit. Was sagt uns dieser Text weiter? Er sagt uns, dass der Berg des Hauses des Herrn feststeht als Haupt über alle Berge. Das haben wir uns gerade schon angeguckt. Das ist die Herrschaft Jesu über die ganze Welt. Neutestamentlich heißt es, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Das ist die Parallele dazu, eine von den vielen. Was heißt Berg? Wir sind uns einig, dass nicht in Zion ein großer Berg steht. Selbst im Mount Everest haben wir gesagt, der reicht nicht daran. Was bedeutet das? Berg steht für Macht. Wir haben vorher von der Macht gehört, die dieser Berg, die selbst die Zugspitze hat, dass Menschen zu schwach sind, da geschwind mal hochzurennen. Was für eine Macht haben Berge? Wir haben vom Vulkan gehört, dass sein Lava ausbreitet und die Menschen haben nichts, keine Möglichkeit, außer abzuhauen oder zu sterben. Das ist Macht, die Berge haben. Und wenn jetzt ein Berg über die ganze Erde kommt, dann ist das ein Bild dafür, dass Jesus Christus Macht hat über die ganze Erde und dort herrscht. Er hat den höchsten Berg. Das ist, was ich einleitend gesagt habe. Wir haben Worte von Micha, die er verwendet hat, um zu sagen, was seine Leute sich vorstellen konnten. Und wir haben aber die geistliche Bedeutung, weil wir genauso und viel wichtiger Gott als Redenden haben, der in die Worte Michas geistliche Wahrheiten hineinlegt. Was haben wir noch in diesem Text? In Vers 2 lesen wir, und viele Nationen werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs, dass er auf uns aufgrund seiner Wege belehre. Und wir wollen wandeln. Wollen auf seinen Pfaden wandeln oder gehen. Was ist das? Das ist Weltmission. Ich möchte es euch anhand von einem anderen Wort von Micha auslegen, und zwar anhand von Kapitel 7, Vers 11 und 12. Dann können wir es nachher überspringen, diese Verse. Es ist dieses Bild, dass von aller Welt Menschen hinströmen zu dem Berg, zu Jesus Christus. Und schaut mal, was hier Micha für eine wunderbare Perspektive hat. Ein Tag kommt, deine Mauern aufzubauen. Also hier wird der Palast auf dem Berg aufgebaut. An jenem Tag wird die Schranke fern sein. An jenem Tag wird man zu dir kommen von Assur, von den Städten Matzrotz, das ist Ägypten, und von Matzrotz bis zum Strom und vom Meer zum Meer und vom Gebirge zum Gebirge. Also er sagt, vom Meer zum Meer, vom Gebirge zum Gebirge, von Assur, von deinem Feind, von Ägypten, von deinem Feind, aus der ganzen Welt werden Menschen herströmen. Und hier heißt es, die Schranke wird fern sein in Vers 11. Was ist das für eine Schranke? Paulus sagt in Epheser 2, dass Christus die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat und so nun Heiden und Juden zusammenwachsen zu einem. Das ist Epheser 2, Vers 11 bis 22. Wo diese Einheit beschrieben wird. Und das prophezeit schon Micha. Und das ist das Gleiche, was wir sehen, die Nationen strömen heran, ist die Einheit. Die Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Und es sind viele Nationen, die herkommen und die zu Christus kommen. Weiter sehen wir, sie kommen nicht nur zu Christus, sondern sie wandeln. Wie heißt es in Vers 2 noch, also in Kapitel 4, Vers 2, wir wollen auf seinen Pfaden gehen oder wandeln. Das ist die Nachfolge Jesu Christi, auf dem Weg zu gehen, der er geht, den Weg, den er leitet. Es wird gleich heißen, dass Weisung ausgehen wird von Christus, vom Berg her. Das ist die Nachfolge, die wir haben. In Vers 3 lese ich noch zur Verdeutlichung. Nein, Vers 2 zum Ende einfach lesen, sorry. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Wort des Herrn von Jerusalem. Ist das nicht wunderbar? Wir müssen nicht auf irdische Weisheit achten, sondern wir haben Weisung vom König. Und dieser König ist Herrscher der ganzen Welt. Überlegt euch mal, ihr kommt zu mir und sagt, Ruben, was soll ich tun? Soll ich das machen, soll ich das machen? Weiß ich nicht, vielleicht. Soll ich ein Haus hier kaufen oder soll ich ein Haus hier kaufen? Und ich sage, kauft euch das Haus. Und dann irgendwann rollt ein Lava drüber und das Haus ist weg. Das passiert euch bei Christus nicht, oder? Weil er ist derjenige, der sagt, wo das Lava hingeht. Und wenn es dann doch geschieht, dann hat er einen besseren Plan. Aber ich habe doch den Plan nicht, oder? Warum? Weil ich einfach nicht mächtig genug bin. Aber Christus hat die Macht. Und wie gut ist es zu wissen, dass der, der mir Ratschläge gibt, der mich anweist, dass er die Macht hat, auf diese Weisung umzusetzen. Und das nicht für kurze Zeit, sondern im Vers 7 haben wir gelesen, für ewig. Ist das nicht ein wunderbarer Herr, ein wunderbares Privileg, das wir haben, dass wir, die wir zu diesen Nationen gehören, dass wir haben dürfen, wenn wir zu Christus kommen? Was bedeutet diese Herrschaft noch? Ich möchte in Vers 3 lesen, oder ich erinnere, das passt. Schwerter zu Pflugscharen schmieden und Speere zu Wind zu messen, und die Nationen werden den Krieg nicht mehr lernen. Das ist ein Bild für Frieden. Kriegswerkzeuge werden zu Frieden umgebaut. Wir haben in Joel 4, Vers 9 bis 12, nicht ein Paralleltext, sondern einen gegensätzlichen Text, wo beschrieben wird, dass Pflugscharen zu Schwertern geschmiedet werden und so weiter. Warum? Weil das ein Aufruf zum Krieg ist. Und so ist das hier ein Aufruf, den Krieg zu beenden. Oder nicht ein Aufdruck, sondern es ist eine Verheißung. Es ist ja nicht so, tut das, sondern er sagt einfach, es wird so geschehen. Es wird so geschehen. Was bedeutet das? Christus herrscht und wir haben immer noch Krieg auf dieser Welt. Richtig. Er spricht hier von seinem Volk. Da, wo Menschen sich zu Christus bekehren, gibt es Versöhnung zwischen Moslems und Juden, wenn sie Christen werden. Da gibt es Versöhnung zwischen verfeindeten Familien. Das ist, was er meint. Dass die Welt sich daran nicht hält, das ist klar. Aber es wird in Christus seine Herrschaft wachsen und wachsen und wachsen, so dass, wenn Jesus wiederkommt, ein weltweiter Frieden sein wird. In der neuen Schöpfung wird es weltweiten Frieden geben. Jesu Christi Herrschaft führt also zu Frieden. Aber mehr noch, schaut mal in Vers 4, und sie werden sitzen, jeden unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, und niemand wird sie aufschrecken. Was ist das? Ein Sitzen in Ruhe, niemand wird sie aufschrecken, es ist Sicherheit. Es gibt einen sehr parallelen Text in Zacharia 3, Vers 10, wo Zacharia prophezeit, an einem Tag werde ich die Schuld des ganzen Volkes wegnehmen und dann werden sie zusammenkommen unterm Weinstock und unterm Feigenbaum. Das ist der Friede und die Sicherheit, die im Erlösungswerk Jesu Christi geschieht. Durch die Herrschaft und durch das Erlösungswerk Jesu Christi gibt es weltweit in seinem Volk, das heißt in denen, die zu ihm gehören, gibt es Frieden und Sicherheit. Was ist die Begründung? Was für eine Begründung führt dieser Text an? In Vers 4 heißt es einfach am Schluss, denn der Mund des Herrn der Herrscher hat geredet. Das ist die einzige Begründung. Nicht irgendwie, weil das und das geschehen wird oder weil die Menschen gerade Lust haben, sich zu bekehren. Nein, sondern weil Gott geredet hat. Punkt, fertig, aus. Das Wort Gottes ist die Garantie dafür, dass Jesus Christus weltweit herrschen wird, Frieden und Sicherheit bringen wird. Ist das nicht gut? Er fragt nicht, hast du gerade Lust, das umzusetzen? Oder er fragt nicht, wie sieht es aus, passt es gerade? Nein, sondern er sagt, ich habe gesprochen und jetzt hören wir auf zu diskutieren. Das ist mein Wort. Und wie Jesus Christus spricht, dann ist das Schöpfungswort. Das ist das gleiche Wort, das in Genesis, in 1. Mose 1 gesagt hat, es werde Licht und so weiter. Das ist das gleiche Wort. Okay. Vers 7 ganz kurz. Das ist eine weitere Stelle, wo betont wird, dass der König Gott ist. Ich bringe Vers 7. Und ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Da wird der Herr König über sie sein. Auf dem Berg Zion von da an bis in Ewigkeit. Jesus Christus ist Gott. Der König ist selber Gott. Lass uns den Rest von diesem Abschnitt im Überflug gehen. Jetzt kommt die Frage, oder jetzt kommt der Weg, den Gott bis dorthin geht, in den Versen 9 bis 14. Und zwar ist es ein Weg durch Trübsal hindurch. Jetzt wird die Frage gestellt, du hast keinen König, du hast jetzt keinen König, du musst jetzt in Gefangenschaft ziehen, du wirst jetzt ausgeplündert. Richtig. Aber schaut mal, was in Vers 12 steht. Da wird über die Nationen gesagt, die Israel verhöhnen. aber sie kennen nicht die Gedanken des Herrn und verstehen seinen Ratschluss nicht, dass er sie gesammelt hat wie Garben auf der Tenne. Gott sagt, ich sende euch, also das Exil kann man verstehen an dieser Stelle als ein Senden in die ganze Welt. Warum? Dass überall Juden verteilt sind. Ihr erinnert euch vielleicht an das Buch Esther. Wie war das? Wie hat Gott den Triumph der Juden hergestellt? Indem, dass durch das ganze Königreich überall Juden gelebt haben. Die haben mächtig Gegenwehr bekommen. Und dann an einem Tag hat Gott gesagt, so ist das ganze Ding rum und ihr schlagt sie. Überlegt mal, sie wären nur an einem Ort in Jerusalem. Wie viel? Das hätten sie nicht hingekriegt, oder? Aber wenn plötzlich überall Juden bzw. Christen, Nachfolger Christi sind, wie viel mehr sind sie verbreitet? Kapitel 5 am Schluss wird, in Vers 6 heißt es dann, ihr seid auf der ganzen Welt wie Tau, wie Segen. Ihr seid dort, um zu segnen auf der ganzen Welt. Überlegt mal, ich würde euch alle sammeln. Oder ich würde sagen, du hast dich bekehrt, okay, direkt in den Himmel. Wie würde Weltmission funktionieren? Deswegen das Leid auf dieser Erde, damit wir uns verteilen auf der ganzen Welt. Und gleichzeitig heißt es auch, ihr seid dort, um zu zerreißen und zu zerstören, um dort, um zu richten. Weil durch euch wird Gericht geschehen. Diese zwei Aspekte, vielleicht oder eine Perspektive auf das Leben dieser Welt, auf das Leben, warum nicht direkt in Herrlichkeit, habe ich hier gelernt. Weil Gott damit ein Ziel hat, weil es sein Ratschluss ist, um die Welt zu segnen und die Welt zu retten. Danach kommt Micha in Kapitel 5, Vers 1, genauer auf den König zu sprechen, auf den Herrscher. Wir hatten gesehen, menschliche Herrscher sind schlecht, der Messias ist ein großer Herrscher. Und jetzt stellt er die Frage, was ist der Messias für ein Herrscher? Schaut mal, ich lese euch die ersten zwei Verse an. 5, Vers 1, und du Bethlehem Ephrata, dass du klein unter den Tausendschaften von Juda bist, aus dir wird mir der Herrscher hervorgehen, der Herrscher über Israel sein wird, und seine Ursprünge sind von der Urzeit her, von den Tagen der Ewigkeit und so weiter. Das ist Weihnachten, oder? Das ist der bekannte Text, den die Pharisäer, die Schriftgelehrten Matthäus 2 zitieren und sagen, da kommt der Messias her aus Bethlehem. Und übrigens, hier heißt es weiter, der Herrscher über Israel sein soll, und dann brechen sie ab, weil dann verstehen sie es nicht mehr, schaut mal, und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Da wird einer geboren, der von Ewigkeit her ist. Wenn ihr Matthäus 2 lest, die brechen dazwischen drin ab, möglicherweise, weil sie es nicht verstanden haben. Der Messias ist Gott. Das ist die Botschaft, der Messias ist Gott. Das ist die Botschaft von Micha. Und der Messias ist gleichzeitig Mensch. Und er tritt nicht auf, wie wir vielleicht denken könnten, als großer, mächtiger Herrscher, sondern als Baby in der Krippe. Ich möchte mit euch in den Vers 4 springen. Und dieser wird Friede sein, da haben wir es wieder. Wenn Assur, also der Feind, in dein Land kommt und wenn es in deine Paläste tritt, dann werden wir 7 Hirten dagegen aufstellen und 8 Menschenfürsten und sie werden das Land Assur mit dem Schwert weiden und das Land Nimrod in seinen Toren. Und er wird uns von Assur retten und so weiter. Das Bemerkenswerte ist hier zum Thema Herrschaft. Menschliche Herrschaft ist böse, christliche, also messianische Herrschaft ist gut. Und der Messias setzt Menschen ein zu herrschen. Das heißt Älteste, neutestamentlich. Warum jetzt das? Hat Jesus nicht verstanden, dass Menschen böse sind? Nein, sondern er lebt in den Menschen. Und er ist derjenige, der eigentlich am Wirken ist. Aber er tut es durch menschliche Herrscher. Ein Aspekt, den wir hier über Älteste lernen können. Jesus Christus hat sie eingesetzt zum Kampf gegen Assur, zum Kampf gegen den Feind. Jesus Christus verwirklicht unsere Heilssicherheit unter anderem durch die Ältesten einer Ortsgemeinde, weil sie den Feind erkennen, weil sie das Wort kennen, weil sie die Gemeinde lehren, weil sie vorbereiten, weil sie hinausschmeißen, ausschließen, also mit der ganzen Gemeinde dann zusammen. Das ist der Gott, das ist der Weg, wie Jesus Christus unter anderem Heilssicherheit an seinem Volk verwirklicht durch Älteste. Den Rest vom Kapitel haben wir uns mehr oder weniger schon angeguckt. Das ist dieser Tau, der Segen und das Gericht, was jetzt kommt. Dann kommt noch ein Abschnitt zur Heiligung, Verse 9 bis 14. wo Gott sagt, ich nehme euch eure eigene Kraft weg, ich nehme euch eure Götzen weg, ihr braucht ihr nicht mehr, ich nehme es euch weg, das ist besser so. Und dann kommen wir zum letzten Abschnitt im Buch Micha, in Kapitel 6 bis 7. Und auch das geht wieder los, höre doch, was ist jetzt, jetzt haben wir hier einen Rechtsstreit. Gott tritt in einen Rechtsstreit, jetzt nicht mehr mit den Häuptern, nicht mehr mit den Königen und Propheten, sondern jetzt mit dem ganzen Volk und führt diesen Rechtsstreit. Und ich dachte, die ersten Verse, ich lese sie euch einfach, weil sie im Grunde klar sind und gut verständlich. Wie rechnet Gott mit seinem Volk ab? Kapitel 6, Vers 1. Hört doch, was der Herr sagt. Und jetzt ruft er die Zeugen bzw. die Geschworenen zu seinem Prozess. Mache dich auf, führe einen Rechtsstreit vor den Bergen und lass die Hügel deine Stimme hören. Hört, ihr Berge, den Rechtsstreit des Herrn und ihr Uralten, ihr Grundfesten der Erde. Denn der Herr tritt in einen Rechtsstreit mit seinem Volk und mit Israel wird er sich auseinandersetzen. Und es kommt die Anklage, aber die bringt Gott vor, also in Frageform. Daran sehen wir, die Anklage gegen Gott ist nichtig. Vers 3. Mein Volk, was habe ich dir angetan? Womit habe ich dich ermüdet? Sage aus gegen mich. Ja, ich habe dich aus dem Land Ägypten herausgeführt, aus dem Haus der Sklaverei. Ich habe Mose und Aaron und Miriam vor dir hergesandt. Mein Volk, denk doch daran, was Balak, der König von Moab, beratschlagt hat und was Bileam, der Sohn des Beors, ihm geantwortet hat. Das ist vorletzte Bibelstunde. Denk an den Übergang von Sittim bis Gilgal, damit du die gerechten Taten des Herrn erkennst. Gott sagt, guck mal zurück in die Geschichte. Was hast du denn als Anklagepunkt gegen mich? Gibt es einen Aspekt? Gibt es nicht, oder? Meine Taten waren gerecht. Es wird hier ein Bild gezeichnet von Auszug aus Ägypten, dann die Wüstenwanderung mit Bileam. Und dann, was hier mit Sittim bis Gilgal, das ist der Einzug über den Jordan. Sittim ist die eine Seite vom Jordan und dann durch den Jordan durch und dann nach Gilgal, das waren diese zwei Lager. Also er zeichnet das Bild der kompletten Wüstenwanderung und sagt, Gott fragt, was ist los? Gibt es einen Mangel? Gibt es einen Kritikpunkt? Komm, dann sag ihn mir. Das Volk versucht sich zu rechtfertigen in Vers 6 bis 8. Womit soll ich vor den Herrn treten? Mich beugen vor dem Gott der Höhe. Soll ich vor ihn treten mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern? Wird der Herr Gefallen haben an Tausenden von Widdern, an Zehntausenden von Bächen Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meinen Vergehen, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele? Nein, oder? All das taugt nicht. Warum? Weil Gott seinen Erstgeborenen, seinen einzigen Geborenen gegeben hat. Das ist was wir geben sollen. Vers 8. Es wird dir mitgeteilt, Mensch, was gut ist, was fordert der Herr von dir, als Recht zu tun, Recht zu üben und Güte zu lieben und einsichtig zu gehen mit deinem Gott. Das ist, was Gott möchte. Was fordert er, Recht zu tun und Güte zu üben? Das ist ein Merkmal von Jesus Christus. In Kapitel 3, Vers 4 haben wir gesehen, dass Jesus Christus gerecht Recht sprechen wird. In Kapitel 7 werden wir lesen, Versen 18 und 20, dass Jesus Christus Freude hat an Güte oder an Gnade, das gleiche Wort. Daran hat Jesus Christus Freude. Was bedeutet das? Es fordert die Gerechtigkeit Jesu Christi. Das ist gefordert. Das ist, was Gott möchte. Schaut mal in Kapitel 7, Vers 9. Das Zürnen des Herrn will ich tragen. Das Zürnen des Herrn will ich tragen, denn ich habe gegen ihn gesündigt, bis er meinen Rechtsstreit führt und mir Rechts verschafft. Also nicht ich Opfer, sondern er. Er wird mich herausführen ans Licht und ich werde seine Gerechtigkeit anschauen. Darum geht's. Was ist es, was der Herr von dir fordert? Die Gerechtigkeit Jesu Christi, das ist das Einzige, was Heil bringt. Und dann Vers 9a, horch, der Herr ruft die Stadt zur Rettung. Der Herr ruft die Stadt, Rettung ist es, den Namen des Herrn zu fürchten. Das ist Rettung. Nicht, dass du opferst, sondern fürchte den Namen des Herrn. Das ist Rettung. Dieser Prozess geht weiter. In den nächsten Versen, da kommt jetzt noch die Urteilsbegründung und die Schuld und so weiter. Das wollen wir übergehen. Und dann in Kapitel 7 eintauchen. In Kapitel 7 wollen wir auch manches überspringen, weil das verarbeitet Jesus im Neuen Testament. Hier wird zum Beispiel in Vers 1 beschrieben, dass Gott Lust hat auf Rühfeigen, auf die er seine Seele begehren. Die begehrt seine Seele. Ihr könnt zu Hause mal Matthäus 21, Vers 19 vorlesen oder Markus 11, Vers 13 bis 14. Ist dieser Bericht, als Jesus nach Jerusalem geht und einen Feigenbaum sieht und dort ernten möchte. Und was findet er? Nichts. Und er verflucht ihn. Schaut mal in Vers 4. Das Beste unter ihnen ist wie ein Dornstrauch. Der Rechtschaffende unter ihnen ist wie eine Dornenhecke. Das ist das Bild, das dort verwendet wird. Das ist, wo Jesus Christus darauf zurückgreift. Und so, weil sich manche zu Christus bekehren aus dem Volk und manche nicht, geschieht ein Riss durch das Volk. Ein Riss durch das Volk und ein Riss durch die eigenen Familien. Manche gehören zu Christus, andere gehören nicht zu Christus. Und es gibt Spannungen und Spaltungen. In den Vers 6 heißt es dann unter anderem, die Feinde eines Mannes werden seine eigenen Hausgenossen sein. Auch ein Text, den wir aus dem Neuen Testament kennen, oder? Das ist Matthäus 10, Vers 36. Könnt ihr euch nebendran schreiben und zu Hause das untersuchen. Auch das möchte ich überspringen, weil wir nicht Zeit dafür haben. Die Verse 8 bis 12, die haben wir uns schon angeschaut. Und ich möchte in Vers 14 wieder einsteigen. Diese letzte Perspektive des Heils, wo uns noch einmal dieser Hirte vorgestellt wird. Ein Aspekt, den Micha immer wieder betont, neben der Gottheit Jesu betont er den Hirten Jesus. Ich habe ihn bisher übergangen, wir werden ihn gleich nachholen. Ich möchte den Vers 14 anfangen zu lesen. Weide dein Volk mit deinem Stab, die Herde deines Erbteils, die einsam im Wald wohnt, mitten im Fruchtland, das sie weiden in Baschan und in Gilgal. Da ist dieser Aspekt des Weidens, den Jesus Christus ausführt. Lasst uns mal zurückgehen in Kapitel 2, in Vers 12 und 13. Das sind die Verse, die ich vorher übersprungen habe. Sammeln werde ich dich, Jakob, ganz Jakob. Versammeln werde ich den Rest Israels. Ich werde ihn zusammenbringen wie Schafe im Pferch, wie eine Herde mitten auf dem Trift oder auf der Weide, sodass es von Menschen tosen wird und so weiter. Da haben wir das Bild, das Jesus Christus sammelt. In Kapitel 4, Vers 6. An jenem Tag spricht der Herr, sammle ich das Hinkende und das Vertriebene bringe ich zusammen und was ich Übles getan habe. Und ich mache das Hinkende zu einem Rest und das Ermattete zu einer mächtigen Nation. Wieder der Aspekt des Sammelns. Oder in Kapitel 5, in dieser Weihnachtsprophetie, haben wir es auch gelesen. Muss ich schon gucken, welche Verse das sind. Vers 2, Vers 3, und er wird auftreten, also Vers 3, und er wird auftreten und seine Herde weiden und so weiter. Und dann die Ältesten wurden auch als Hirten beschrieben, was wir vorher angeschaut haben. Der Aspekt des Sammelns und des Hirten und des Weidens ist bei Micha ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Was soll er ausdrücken? Er sagt zum einen, der Hirte kümmert sich um die Schwachen, das Hinkende und so weiter. Das sind diese Vokabeln, die mit verbunden werden. Der Hirte kümmert sich um das Schwache. Er bringt das zusammen. Und das Weitere, der Hirte ist ein guter Herrscher. Er leitet und er führt sein Volk. Also er sammelt das Schwache und er leitet zum Guten, zu guten Wasserquellen. Er leitet in Sicherheit, in Frieden. Das ist das Bild, wo uns Jesus Christus vorgestellt wird. Das ist das Bild, das wir in Micha haben, wie uns Jesus Christus eben Micha vorgestellt wird. Die weiteren Verse beschreiben dann nochmal das Gericht. Die werden gerichtet werden, wie die Schlange aus Garten Eden. Und dann möchte ich in Vers 18 bis 20 einsteigen. Das ist der Grund, warum Johanna dieses zweite Lied vorher gesungen hat. Wer ist ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht, den Rest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich wieder über uns erbarmen, wird unsere Schuld niedertreten und du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Du wirst an Jakob Treue erweisen und an Abraham Gnade, wie du unseren Vätern geschworen hast, von den Tagen der Vorzeit her. Das ist doch ein wunderbarer Schluss. Wir haben angefangen mit dem brachialen Gott, der diese Erde betritt. Haben zwischendrin gemerkt, der betritt erstmal als Kind diese Erde und haben jetzt einen Gott, der für Sünden vergibt und Gefallen hat an Gnade. Dieses Bild, er wird die Schuld hinabwerfen des Meer. Ist ein gewaltiges Bild, das damals Micha verstanden hat, das wir heute viel mehr verstehen. Wenn wir dieses irdische schwache Bild herabbrechen in unsere Zeit, in unsere wissenschaftliche Erkenntnis, dann bedeutet das, dass die Sünde auf ungefähr mehr wie 11.000 Metern Tiefe im Meeresboden versenkt wird. Das ist so tief, dass ein Mensch dort nie und nimmer hintauchen könnte. Sauerstoff ist gar kein Thema, also ist sowieso kein Thema, aber der Druck, ihr kennt es, wenn ihr im Freibad oder im Hallenbad ein bisschen taucht und ein, zwei Meter unten seid, dann kriegt der Druck auf die Ohren. Das ist ungefähr gar nichts. Der Druck wird immer und immer größer, umso weiter man runtergeht. Dort unten, ich habe es nachgeschlagen, haben wir über eine Tonne Druck pro Quadratzentimeter. Das heißt, jede Fläche, die in eurem Körper so groß ist, wirkt eine Tonne Druck auf euch aus. Das ist heftig, oder? Genau, peng, das war's. Da gibt's nichts mehr. Und wie soll ein Mensch dort hinuntergehen und seine Sünden hochholen? Und das ist ein Bild, ein irdisches Bild. Wie viel mehr versenkt Gott die Sünden im Nirgendwo? Wie viel mehr macht er die Sünden unbedacht, weil er sie vergibt und sie nie, nie wieder hochholen wird? Warum? Weil er ein Gott ist, der Gefallen hat an Gnade. An Gnade für verderbte und hässliche Sünder, die das Gericht verdient haben, die es verdient haben, dass Gott auf sie drauftritt und sie zerfließen wie Wachs. Aber diesen Sünder begegnet Gott in Gnade in Jesus Christus. Und Sündenvergebung ist sicher, absolut. Das Buch Micha, damit fassen wir zusammen, beschreibt uns, steht in Spannung zwischen dem Kommen Gottes im Gericht und dem Kommen Gottes in Gnade. Und wir haben gesehen, die Erlösung gibt es im Kommen Gottes in Jesus Christus als Baby. Das sind diese drei großen Säulen in diesem Buch. Gleichzeitig haben wir gesehen, das Buch Micha betont es, behandelt, wie ist die Herrschaft über das Volk Gottes. Wehe, wenn es Menschen machen, weil dann wird es eine Katastrophe. Dann wird es einfach nur böse. Aber wenn Jesus Christus herrscht, dann ist Frieden und Sicherheit. Das sind zwei Schlagwörter, die immer wieder vorkommen. In Jesus Christus haben wir Frieden und Sicherheit. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus Christus, wer ist ein Gott wie du, der Sünden vergibt und sie hinabversenkt in die tiefsten Ecken der Erde und noch viel, viel tiefer und Lust hat an Gnade. Jesus, egal was wir tun, es ist immer mangelhaft, ob es die Vorbereitung ist oder irgendwas anderes und unser Leben ist von Sünde immer noch zu stark geprägt. Und da sind wir so froh, dich zu kennen, dich als den zu kennen, der du dich so vorgestellt hast. Jesus Christus, Preis sei dir, Lob sei dir, danke für die Gnade, das ist unser Halt. Du bist der König über die Welt und du bringst Frieden und Sicherheit, schon jetzt und wie viel mehr, wenn du kommst. Jesus Christus, komm du bald. Amen.